Erich, Freunde.
In Französisch sage ich Rippenstich.
Rippenstich.
Ich hier zugeben, hatte eine glatte 5. Ich habe Englisch geliebt.
Das lag mir einfach. Englisch kann ich.
Da hatte ich immer mehr.
Und deshalb ging ich auch für längere Zeit nach Amerika. Und dort habe ich immer wieder verschiedene und verschiedenste Gemeinden besucht. Zum Beispiel jene Gemeinde in Irving, unvergessen. Als ich dorthin kam, ein Saal ohne Tempel, ohne Altar, einfach ein paar Stühle im Kreis. Ich dachte, naja, da ist Neubau, da ist Umbau. Saßen ein paar Frauen ganz still und die winkten mich, Platz zu nehmen. Und die hatten all ihre Köpfe in die Hände gelegt und waren mäuschenstill. Ich tat auch so, aber ich schaute durch meine Finger hindurch. Schließlich wollte ich etwas sehen. Nach 10 Minuten immer noch so, 20 Minuten immer noch so. Ich dachte, endlich, der Pfarrer hat's verschlafen. Mein Albtraum, ich lieg zu Hause, die Gemeinde singt den 20. Vers, immer noch nicht. Es kam niemand. Eine Stunde kam niemand. Als die Glocke läutete, standen die Gemeindeglieder auf. Sie gaben mir Fremden die Hand und sagten, oh, it was a wonderful service. Es war ein wundervoller Gottesdienst. Sagte ich, yes, wonderful, wonderful. Und ich fragte bescheiden zurück, ist your pastor sick? Ist der Pfarrer krank? Und dann schauten sie mich groß an. Wir haben keinen Pfarrer. Wir glauben an das allgemeine Priestertum. Jeder ist Pfarrer. Und ich sagte, was haben Sie jetzt eine Stunde getan? Ja, wir warteten auf die Aufträge von oben. Ich habe es gesehen, auf was Sie warteten. Der Schlaf ist gekommen, sonst nichts. Am liebsten wäre ich hinausgegangen sofort und hätte ein Schild angebracht. Achtung, Schlafsaal. Freunde, was würdet ihr an eurer Kirche anbringen? Was würdet ihr an eurer Gemeinschaft anbringen? Was würdet ihr in eurem Kreis anbringen? Achtung, Jeans Club. Achtung, Kegelclub. Achtung, Nähkränzchen. Achtung, Friedhof. Was müsste eigentlich bei euch hingeschrieben werden? Wenn ich Paulus frage, dann hätte er nur ein einziges Schild gerne hingestellt. An jede Gemeinschaft, an jeden Kreis, an jede Kirche. Achtung, Baustelle. Da läuft was, da kracht was, da blitzt was, da geht was, da wird ein Mauern hochgezogen. Doch eine Baustelle, die ist immer, die muss immer belebt, die muss immer bebaut und die muss immer bestimmt sein. Zu diesen drei Stichworten möchte ich heute Abend etwas sagen. Zum ersten, sie muss belebt sein. Als Torben hier auf Visionsberg dieser Neubau damals genehmigt war und der rote Punkt erteilt, da kam doch der Missionstrupp den Missionsberg herauf. Ingenieure und Handwerker, da waren Maurer und Polier, und da waren Handlanger, Azubis und so weiter. Und ich bin überzeugt, da hat auch Missionsdirektor Pflaum, als er diese Truppe sah, nicht die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, oh du lieber Vater, mit diesen weichen Pflaumen ist nichts zu schaffen. Nein. Er traute es ihnen zu, die packen das schon, die packen das schon, das wussten sie. Und so war das genau damals vor 2000 Jahren in Korinth. Geht mit mir in Gedanken einmal dort zurück. Und da rückte auch so ein Bautrupp an, Paulus und seine Begleiter, Timotheus, Silas und Lukas. Und die trauten es ihnen so, dass sie so die Gemeinde wie ein Gemeindehaus schlüsselfertig hinstellen. Die packen das schon, so haben sie gesagt. Und kaum einige Zeit später, da ließ doch der erste Baukrach nicht auf sich warten. Die Rede sind sich die Köpfe heiß, wer denn nun auf dieser Baustelle später eigentlich reden dürfe. Die einen sagten, wir wollen nur den Apollos hören. Der hat wenigstens die Rhetorik, das Reden gelernt. Das ist so ein Mann wie ein Professor Thielicke. Den wollen wir hören. Und die anderen sagten, nee, wir wollen gern den Kephas hören, der in den Tiefen der Lehren schöpft. So ein Mann wie Fritz Grünzweig, bei dem man immer auf den grünen Zweig kommt, wenn man die Bibel liest. Und die Dritten sagten, ach nein, wir wollen den Paulus hören, der die Leute anpackt, so wie Billy Graham oder Festo. Sie stritten sich und zerteilten sich, wir kennen doch das auch. Vor einigen Jahren war ich einmal im Weiglehaus, in jenem herrlichen Jugendhaus, unweit des Hauptbahnhofes, inmitten der Stadt, gegründet von dem Pastor Weigle und dann weitergeführt damals von dem bekannten Evangelisten Pfarrer Wilhelm Busch. Und als ich so mit den Leuten gesprochen hatte, da merkte ich, so die älteren Damen noch, die schwärmten noch von der Predigt mit Herz von Wilhelm Busch. Das waren so die Christen im Busch. Ja, das waren die einen. Und die anderen, das war so die Mittellage, die waren von dem Nachfolger Herr Pemmer heute um sich mal im präzise und klug und gescheit und theologisch, das waren so die Christen in der Dämmerung. Und die Jungen, die schwärmten von jener Predigt Barzanis mit dem goldenen Schuss, dieses Trommelfeuer. Nicht Vigatoriani, sondern Ulrich Barzani mit dem goldenen Schuss. Das waren jene Barzani-Christen. Und wir kennen doch das auch. Die einen, die wollen nur noch Klaus Vollmer hören. Und die anderen, die stehen auf Johannes Hansen. Und die Dritten eben immer nur dann auch Barzani. Bei der Musik auch. Manfred Siebald oder Jürgen Wehrt oder nein, nur Anno und das andere Aas. Nur die. Und so ist doch, dass viele unserer Kreise zu Fansclub entarten. Freunde, im Reiche Gottes braucht man keine Fansclubs. Damals ist es passiert, dass aus der Gemeinschaft der Heiligen Gemeinschaften der Allerheiligsten geworden sind, die sich sehr unheilig bekriegten. So ist das immer. Wenn nur einer predigt, wenn nur einer Dienst tut, dann gibt es Gaffer und Bewunderer, dann gibt es Stars und solche, die wie Starren übereinander herfallen. Paulus sagt nicht, dass ein Gewisser, sondern dass jeder zusehe, wie er baue. Liebe Freunde, Leute, die von Ferne die zuschauen und die Hände an die Augen legen, die brauchen wir nicht. Wir brauchen doch solche, die keine Angst haben vor schmutzigen Händen, die anpacken und zupacken. Und dazu muss man gar nicht sonderlich begabt sein. Dazu muss man gar nicht Theologie studiert haben. Ich denke an diese Gladys Elbach, diese Engländerin, als die ins Missionshaus kam, dann sagten sie, was, sieben Missionaren werden, gehen Sie lieber wieder nach Hause und kochen Sie doch, passen Sie. Und sie ging und arbeitete und sparte Geld, Woche für Woche. Und dann reiste sie auf eigene Faust mit der Eisenbahn damals quer durch Europa und Asien. Und sie begann eine großartige Arbeit, die später dann mit dem Film Die Herberge der siebten Glückseligkeit beschrieben worden ist. Oder begabt muss man nicht sein, man muss auch nicht einmal richtig gesund sein. Denken Sie doch an Mary Verghese. Diese junge Ärztin, eine steile Karriere hatte sie hinter sich und dann mit dem Verkehrsunfall und dann war sie gelähmt im Rollstuhl. Aus war's, nein! Sie nahm alles zusammen, sie arbeitete weiter und dann ist jenes Buch entstanden. Um Füße bat ich und er gab mir Flügel. So ist's bei Gott, wenn man die Gaben nicht hat, dann gibt er noch größere Gaben. Man muss nicht sonderlich gesund sein, man muss auch nicht sonderlich hübsch sein. Wenn ich jene eine Frau treffe, dann vergesse ich nicht, was sie mir vor 2 Jahren gesagt hat. Sie sagte mir, Herr Eisler, wenn ich Sie so sehe vor mir, dann wird mir einfach jenes Jesuswort ganz tief und einprägsam. Nun sind auch eure Haare auf dem Haupte alle gezählt. Nein, man muss nicht sonderlich hübsch sein. So wie du bist, so darfst du kommen. Und so bist du willkommen auf Gottes Baustelle. Gottes Baustelle muss nicht nur belebt sein, sie ist belebt quer über diese Erde. Und das andere, diese Baustelle ist bebaut. Als damals dieser Bau dort oben heranwuchs und die Mauern hochgezogen wurden, Ja, da standen sie doch ganz genau innerhalb der abgesteckten Grenzen. Natürlich kam es nicht vor, dass plötzlich aus Versehen dieser Bau im Wald stand und draußen auf der Straße. Nein, solche Baus, die stehen genau auf dem vorgesehenen Grundstück. Bebaut wird auf dem ausgewiesenen Grundstück. Auch bei Gottes Bau. Gottes Bau steht auf seinem Grundstück. Wo das ist, normalerweise machen wir es so. Wir nehmen ein Lineal, halten es an den Horizont und teilen in ein Oben und ein Unten. Oben ist Gott und unten sind wir. Oben ist der Himmel und unten. So wie der junge Mann in Hülpen auf der Schwäbischen Alb zum alten Lehrer Kuhn gesagt hat, als der ihn darauf aufmerksam machte, dass seine Haare zu lang geworden seien und so ein Urwald entstehe. Er darum sagte, Herr Kuhn, das geht Sie nichts an. Das steht auf meiner Marke. So sagen wir auch. Gott, Thron ist Himmel, aber das ist unsere Markung. Nach der Bibel ist das ganz anders. Aus diesem Lineal wird der senkrecht in den Boden gesteckte weiß-rote Stab des Landvermessers, der diesen Grund und Boden für sich beansprucht. Diese Erde ist mein. Diese Quadratmeter und Quadratkilometer sind der Grund und Baus, sind der Grund. Stück meines Bauwerks. Und Gott hat etwas getan, unendlich viel, um diesen Baugrund zu erschließen. Er hat extra Jesus auf diese Erde geschickt, um dies zu tun. Und da kam er. Und dann hat er zuerst Berge erniedrigt und Täler erhöht und hat einen Weg des Lebens gezogen, dass man auch gehen kann auf dieser Erde. Und dann hat er Zäune weggerissen. Zäune, die wir willkürlich und ohne Genehmigung des Schöpfers gespannt hatten. Zäune zwischen Reich und Arm, zwischen Hoch und Tief, zwischen Schwarz und Weiß, zwischen lieben Zellern und zwischen Türken. Alle Zäune einfach abgerissen. Und dann sind Maße gesetzt worden. Maße, die nicht überschritten werden dürfen. Die 10 Gebote. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst dich töten. Du sollst nicht töten, Freunde. Auch nicht Leute mit 2 Monaten und 1 Monat an Mutterleib. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht ehren. Auch nicht mit 18 Jahren. Du sollst nicht ehebrechen. Du sollst nicht stehlen. Maße sind gesetzt worden, die nicht zu überschreiten sind. Eine Quelle ist da, aus der nicht nur irgendein vergiftetes Grundwasser sprudelt, sondern lebendiges Wasser. Und eine Pfahlgründung ist passiert. Das Holz ist ganz tief in die Erde gerammt worden, damit der Sand der Sünde nicht nachgibt. Jesus Christus, sein Kreuz, ist die Pfahlgründung für Gottes Bau. Das ist das Grundstück in seiner Länge und seiner Breite, in seiner Höhe und Tiefe. Und es gibt gar niemand, der dieses Grundstück versetzen könnte. Auf dieses Grundstück hat Paulus als weiser Baumeister gebaut. Und wir müssen nichts anderes tun, als weiterbauen. Wie viel Reich Gottes Arbeiten haben daneben gebaut und sind dann zusammengefallen. Ich denke etwa nur an den Reeder Marzion, so ein Vorgänger des Herrn Onassis in Griechenland. Und dieser Marzion sagte, dass das meiste in der Bibel nur Verfälschungen eines guten Gottes seien. Und so baute er nur auf die Paulusbriefe und ein von ihm gereinigtes Lukasevangelium. Darauf baute er eine ganze Kirche. Nach 200 Jahren war sie nicht mehr zu sehen. Oder ich denke an den Schwärmer Münzer aus der Reformationszeit. Der baute nicht auf dieses Wort, sondern auf innere Erleuchtungen. Das hat mir Gott in meine Seele gesagt. Und so wurde er zum Schwärmer und Aufrührer. Liebe Freunde, diese marzionistische und schwärmerische Gefahr ist heute keineswegs vorbei. Sind solche auch hier? Die bauen heute nur auf die Bergpredigt. Die ziehen nur die Stellen heraus, die vom Frieden reden. Von Sünde und Schuld und Vergebung reden sie nicht. Wer nur auf die Bergpredigt baut, nur auf die Bergpredigt baut daneben. Ich kenne auch die schwärmerische Gefahr. Solche, die bei Kerzenschein zusammensitzen und auf das Wort Gottes von oben warten. So hat mir Gott gesagt, und die Frage zurück, wo? Wo steht's? Freunde, solange ihr nur auf Teile der Bibel baut, baut ihr daneben. Solange ihr nur auf eure Gefühle baut, baut ihr daneben. Solange ihr nur auf euch selbst und euren Kreis baut, baut ihr daneben. Ihr müsst auf diesen Grund und Boden Gottes bauen, den er erschlossen hat und der in seiner Bibel angegeben hat. Zeit ist. Und darauf wird gebaut mit dem Baumaterial, das er uns in Händen gibt. Doch das richtige Baumaterial braucht wieder. Wer ein Haus bauen will, braucht dazu Stein und kann nicht Styropor benutzen. Und wer ein Schiff bauen will, der braucht Stahl und kann es nicht mit Pappmaschinen machen. Und wer eine Straße baut, der braucht Magadam oder Bitter und der kann es nicht mit irgendwelchem Stroh machen. Wer Gemeinde Gottes bauen will, der braucht die Steine des Wortes Gottes. Wie viel leere Worte, wie viel Stroh, das getroschen wurde, wurde hier vermengt und machte alles kaputt. Liebe Freunde, nur dieses Wort Gottes hilft, dass wir etwas bekommen. Eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, einen Kreis in deinem Ort. Etwas, das wetterbeständig ist. Gegen jeden Zugwind der Zeit und gegen jedes Donnerwetter der Zeitgeschichte. Und dieses Haus, diese Gemeinde Jesu, die ist dann auch korrosionsbeständig gegen den Zweifel, der es ständig zernagen will. Doch so wird bebaut mit Gottes Steinen. Und jeder ist eingeladen, dies mitzutun. Und auch dieses dritte und letzte. Dies ist bestimmt. Jeder baut für eine ganz bestimmte Zielgruppe. Wenn aber im Reich Gottes gebaut wird, wenn ihr einen kleinen Kreis habt, wenn eine Gemeinschaft hier in der Nähe besteht, wenn drunten Gottesdienst gehalten wird, dann darf nicht für eine bestimmte Gruppe gebaut werden, sondern dann muss man alle im Auge haben. Gemeinde Jesu ist nie geschlossene Gesellschaft, sondern immer offenes Haus oder sie ist nicht. Solange ihr nur eure eigene Suppe kocht, habt ihr keine Gemeinde. Solange ihr euch nur am eigenen Feuer eure Füße ausstreckt, habt ihr nichts von dem Feuer des Heiligen Geistes. Nicht geschlossene Gesellschaft, sondern offenes Haus. Einfach deshalb, weil dieser unser Herr Jesus Christus, der uns eingewiesen hat, der Baumeister ist, dass der damals hingestanden ist und sagt, kommet her zu mir, alle. Und nun schaut euch doch zum Schluss noch einmal die alle an, die damals um diesen Herrn herumgestanden sind. Da standen in der ersten Reihe, standen doch die Jünger, die geschworen hatten, bei der Stange zu bleiben und die dann lohen vor den Schwertern und Stangen römischer Soldaten. Das waren doch auch Feiglinge und Verräter. Und zu ihnen hat er gesagt, kommet her. Und wenn hier auch eine Jüngerin oder ein junger Jünger sitzt, der nun einfach diesen Herrn verraten hat, und sich nicht mehr traut und sagt, eigentlich gehöre ich nicht mehr dazu, weil das in meinem Leben passiert ist. Du bist gemein. Kommet her zu mir alle. Und in der zweiten Reihe damals, da standen doch diese Vertreter der Kommune und diese Damen vom ältesten Gewerbe der Welt, diese Volksvertreter und Volksverderberinnen, die niemand den Finger überhaupt nur anlangen wollte. Zu denen wird gesagt, kommet her, auch ihr seid gemein. Und wenn hier einer ist, der gefallen ist, in dessen Leben etwas ganz Schweres passiert, der sagt, dieser Gott will nichts mehr von mir wissen, er kann gar nichts mehr von mir wissen wollen. Nein, das war zu schlimm, zu dreckig in meinem Leben. Der ist heute Abend mit Dringlichkeit gerufen, komm du auch her. Das ist ein kleiner Bub in Gassenburg. Einer mit einer langen Nase. Einer, der sicher nicht der Beste in der Schule war, sondern der Letzte im Geleitzug des Schulschiffes. Und dann, und den nimmt Jesus auf den Arm und sagt, dass ihr mir keinem dieser Kleinen beachtet. Aus dem Munde von Dreckspatzen hast du mir ein Lob zugerichtet. Und wenn hier einer ist, der sagt, ich bin eigentlich erst 14, ich bin zwar erst 11, mich kann dieser Gott noch nicht brauchen. In diesem Reich Gottes gibt es keine Grenze. Jeder, ob mit 7 oder 70, ist heute Abend gerufen zu diesem Dienst. Und dann standen ja die dort, die nach Alkohol rochen. Dort standen die Unrasierten, solche, die mit der Lederjacke, die mit dem Fuchsschwanz am Moped, mit dem
in die Kralheim am Arm. Solche, die die Spritze benutzen unter der Folge des Nikotinsleben.
Solche, die nicht freikommen von irgendwelchen Bindungen. Und die, sagte er, kommt auch hierher. Und wenn heute einer da ist, der tief gebunden ist, sei es an irgendeiner Sache, die ihm Schmerzen macht, und er nicht weiß, wie er davon loskommen will und sage, solange ich in dieser Bindung stecke, kann ich nicht auf Gottes Bau. Ich muss zuerst reinwerfen. Du, trotz deiner Bindung, trotz deiner Belastung, trotz deinem Dreck, komm, komm zu diesem Herrn auf die Baustelle.
Und ganz hinten,
da standen die, die das Gesetz nicht kannten. Das heißt also, die, die ihre Zweifel anmeldeten, die, die schon vom Beten mussten, aber nicht beten konnten. Solche, die schon etwas Glauben hatten, aber nur etwas und nicht diesen ganzen Herrn erfassten, die hatten sich ganz hinten angestellt. Und Jesus sagt, die Letzten werden die Ersten sein.
Und wenn jetzt einer da ist,
lieber Freund, ich meine dich, der du dich vielleicht weiter nach hinten gesetzt, der du meinst, ich hab's noch nicht richtig gecheckt. Und immer wieder kommen mir enorme Zweifel, ob denn das wirklich wahr ist. Oder ob die mir nicht nur irgendwelchen Honig um den Mund schmieren. Wenn du Zweifel hast, wenn du deinen Weg anstattest. Lieber Freund, dann bist du gemein. Dann komm auch du auf Gottes Bau. Und wenn du sagst, ich bin zu beschäftigt, komm. Und wenn du sagst, ich bin nicht der richtige Typ, komm. Und wenn du sagst, ich bin wahrlich und ehrlich, der letzte Sünder vom ganzen Gebiet, dann bist du besonders gemein. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Dieser Bauplatz darf nicht leer stehen. Massenentlassungen werden hier nicht ausgesprochen. Die Gemeinde Jesu ist und darf keine Bauruine sein. Eine Baustelle, belebt,
bebaut,
bestimmt, du, bau mit. Amen.
Wir wollen stille werden und bitten.
Es ist schon so, dass wir uns nicht einfach drücken wollen, sondern dass wir meinen, wir seien nicht die richtigen Leute. Herr, du weißt, was in unserem Leben vorgefallen ist. Du weißt, wie ungeschickt bin ich in Dingen des Reich Gottes. Herr, du kennst auch meinen schwachen Glauben. Wie oft bete ich nicht? Wie oft bleibe ich sonntags liegen? Der Kreis ist mir Wurst. Herr, du weißt das ja alles. Aber Herr, rufe mich, meine mich, liebe mich heraus und mach mich brauchbar für dein Werkzeug. Herr, wir bitten dich an diesem Abend für jeden Einzelnen. Wir bitten dich für deinen Bau, dass er weitergebaut werde bis zu dem Tag, an dem du ihn selbst fertigstellen wirst und wir dich sehen können von Angesicht zu Angesicht. Herr, bis dahin. Lass uns dabei bleiben. Amen.